Und Gott verstockte das Herz des Pharao, dass er Israel nicht ziehen ließ. Habt ihr euch noch nie aufgelehnt über diese Ungerechtigkeit? Und dann wird er trotzdem bestraft und geschlagen. Wie soll der arme Mann sich denn entscheiden, wenn Gott ihm das Herz verstockt? Ja, habt ihr noch nie darüber nachgedacht? Schlag mal Römer 9 schnell nach. Römer 9. Vers 17. Die Schrift sagt zu Pharao: Eben darum habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erzeige, auf dass mein Name verkündigt werde in allen Landen. So erbarmt er sich nun, welches er will, und verstockt, welchen er will. So sagst du zu mir, was beschuldigt er denn uns? Wer kann denn seinem Ratschluss widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Leg dich bloß nicht mit Gott an. Soll ich euch mal, soweit wir den Vorhang so einen ganz kleinen Spalt geöffnet haben über Pharao, etwas ganz Interessantes zeigen? Schlagt mal 2. Mose 3 auf. 2. Mose 3. Wo ist Mose in diesem Kapitel, in 2. Mose 3? Also noch in Midian, ja? Er ist noch nicht in Ägypten. Die Story mit Abraham hat noch mit Pharao hat noch gar nicht angefangen. Das ist die Berufung Mose. Da hat Gott den Mose gerufen, sagt: Mose, komm mal her zu mir, ich muss mit dir was reden. Ich habe einen Plan mit Israel. Und jetzt horcht mal Vers 19. Aber ich weiß, dass euch der König in Ägypten nicht ziehen lassen wird. Moment mal. Hatte Pharao schon eine Gelegenheit, sich zu entscheiden? Vor 3,19? Nö, absolut nicht. Was weiß Gott in seiner Allwissenheit? Wenn die Gelegenheiten auf Pharao zukommen, wird er nicht wollen. Darf Gott dann sein Herz verstocken, weil er eh nicht will? Aha. Wenn ich also ab Kapitel 5 immer wieder lese und Gott verstockte sein Herz, dann verstockt Gott nicht sein Herz, damit er nicht kann. Sondern er verstockt sein Herz, weil er weiß, dass er ja eh nicht will. Und so ist Kapitel 3, Vers 19 ein ganz wichtiger Schlüssel zu all jenen Gesprächen, die Menschen führen mit uns. Ihr glaubt gar nicht, wie oft dieser Vorwurf an Gott schon an mein Ohr gekommen ist, um es mit Pharao zu sagen: Ja, was hätte der Pharao anderes machen können? Gott hat ihm ja das Herz verstockt. Moment mal. Warum hat Gott sein Herz verstockt? Weil der Allwissende, alles im Voraus wissende Gott, wusste, der Pharao will ja eh nicht. Und so verstockt er ihm sein Herz, um sich an ihm durch Gericht zu offenbaren. Aber der Pharao wollte nicht. Und das wusste Gott im Voraus. Ja, das haben wir gerade gelesen. Und wir können es in 2. Mose noch lesen, damit wir das deutlicher haben. Schlagt mal schnell auf Kapitel 14. Vers 4. Da erklärt Gott warum. Ich will sein Herz verstocken, dass er euch nachjage. Ich will an Pharao und aller seiner Macht Ehre einlegen und die Ägypter sollen ihnen werden, dass ich der Herr bin. Er musste gerichtsreif werden. Wurde er gerichtsreif, weil Gott ihn verstockte? Nein, weil er nicht wollte, verstockte ihn Gott. Sein Nichtwollen machte ihn gerichtsreif. Also, ihr seht, hier haben wir den Vorhang ein kleines bisschen gelüftet. Das ist ein ganz wichtiger Vers, 3,19, hilft uns immer zu verstehen, wie kann Gott so ungerecht sein? Würden wir dann so schnell, stopp, Gott kann nicht ungerecht sein. Beschuldige Gott nicht, Gott ist ewig vollkommen. Aber er sagt uns nicht alles. Hier sagt er uns etwas. Könnt ihr sehen, wenn wir diese drei Punkte haben, wie geschieht der Lösung? Durch Gott, durch ein Werkzeug, durch Blut. Wo ist der Schwachpunkt in dem Erlösungsplan Gottes? Das Werkzeug. Das ist der Schwachpunkt. Das bin letztlich ich und du. Das sind wir. Denn wir sitzen ja hier und wir studieren den Erlösungsplan Gottes, hoffentlich einmal für uns selber, aber zweitens, um ihn weiterzugeben an andere. Und hier ist der Schwachpunkt in dem Erlösungsprogramm Gottes. Schlagen wir einmal Hesekiel 3 auf. Hesekiel Kapitel 3. Und so könnt ihr sehen, warum diese Lektionen so ungeheuer aktuell sind für uns heute. Ihr werdet bald merken, mindestens morgen, haben wir vergessen, dass wir Altes Testament studieren. Wir haben vergessen, dass wir 3500 Jahre alte Geschichte haben. Wir haben ja ganz moderne Geschichte vor uns. Heute. Die geschieht ja in meinem Leben. Da sagt der Herr in Hesekiel 3,17, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von meinetwegen warnen. Du bist mein Sprachrohr. Du bist mein Werkzeug. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit der Gottlose sich von seinem gottlosen Wesen hüte und lebendig bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Ich mache dich verantwortlich. Du Werkzeug, wenn du nicht bereit bist, trägst du eine große Schuld an der Verlorenheit derer, zu denen ich dich senden wollte. Wo du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben. Also, der das Evangelium gehört hat und nicht annimmt, geht den gleichen Weg wie der das Evangelium nicht gehört hat, weil ich es ihm nicht gesagt habe. Beide sterben. Der Unterschied liegt bei mir, dem Werkzeug. Das eine Mal heißt es, sein Blut will ich von seiner Hand fordern, und das andere Mal heißt es in Vers 19, aber du hast deine Seele errettet. Also wir merken, der Schwachpunkt ist beim Werkzeug. Und was muss Gott nicht alles aufwenden, um das Werkzeug immer und immer wieder gefügig zu machen. Ihr Lieben, was tut Gott nicht seit der Bekehrung in meinem Leben, um mich im Dienst zu behalten? Die Personalkosten ist das Teure in unserer Wirtschaft. Die Personalkosten. Die Personalkosten im Gemeindealltag, das ist das Aufwendige. Wenn wir keine Mitarbeiterpflege machen, müssen wir uns nicht wundern, wenn es nicht vorangeht. Wenn wir nichts investieren in die Schulung von Mitarbeitern in unseren Gemeinden, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass es so langsam vorangeht. Überleg einmal, was Gott alles eingesetzt hat seit deiner Bekehrung, um dich bei der Stange zu behalten. Aber es geht ja nicht nur darum, uns bei der Stange zu behalten, sondern es geht ihm ja darum, uns dann zu gebrauchen, anderen wieder Wegweisung zu geben. Und wenn wir einmal wissen wollen, was Gott hier alles tut, dann brauchen wir nur 2. Mose aufzuschlagen, Kapitel 3 und 4. Da müht Gott sich, einen Menschen in den Griff zu bekommen, ein Werkzeug zu bekommen, das wirklich für ihn da ist. Und das ist der Mose. Und jetzt wollen wir mal in dieses Leben hineinschauen. 2. Mose, Kapitel 2. Ich finde gerade diese Lektion für mich, für uns, so unendlich wertvoll, denn die vorige Erlösung muss vollkommen sein. Ja, das mögen viele von uns begriffen haben. Aber wir sind ja nicht erlöst, um für uns erlöst zu sein, sondern um für den Herrn da zu sein. Und jetzt will er mich gebrauchen. 2. Mose, Kapitel 2, Vers 9. Da sprach Pharaos Tochter zu ihr, der Schwester, der Miriam von Mose, nein, der Mutter jetzt, nimm dahin das Kindlein, säuge mir, ich will dir lohnen. Das Weib nahm das Kind und zeugte es. Und da das Kind groß war, brachte sie es der Tochter Pharaos und es war ihr Sohn. Wie großartig ist die Vorsorge Gottes. Schon ganz früh in den Windeln fängt er an, sein Werkzeug vorzubereiten. Hat Gott mich gekannt in Mutterleib? Ja. Wisst ihr, zu welchem Propheten er das gesagt hat? Ich kannte dich schon im Mutterleib. Jeremia. Ich kannte dich schon im Mutterleib, Jeremia. Und ich habe dich vorbereitet. Ach Herr, ich bin viel zu jung. Hör mal, Jeremia, wenn ich zu dir sage, du sollst gehen, dann sagst du nicht zu mir, ich bin zu jung. Marsch! Merken wir, wie Gott mit seinen Werkzeugen Mühe hat. Hier würden wir das Leben zu Hause als die Kindergartenzeit betrachten. Man kann annehmen, dass Mose etwa 3- oder 4-jährig war, als er zu Pharaos Tochter gebracht wurde. Denn im Orient und auch heute noch in vielen Stämmen werden Kinder bis zum 3., 4. Lebensjahr gestillt. Also bei den Indianern Südamerikas predigte im Gottesdienst, krabbeln so 2-, 3-jährige im Fußboden rum, irgendwann wird es ihnen langweilig, gehen sie zur Mutter, ziehen ihren Pulli runter, nuckeln und lassen wieder los und gehen wieder ihres Weges. Sind ganz glücklich, sind ganz zufrieden. Da kann eine Mutter 3, 4 Kinder unter Umständen im Gottesdienst halten. Abgestillt wurde im 3., 4. Lebensjahr, also alles, was Mose über Gott lernte, hat er in dieser Zeit begriffen. Alles, was Mose später wusste, hat er in dieser Zeit mitbekommen. Wie wichtig sind diese 3, 4 ersten Lebensjahre? Ein Charakter ist festgelegt nach dem 3. Lebensjahr. Da ist nachher wenig zu verändern. Das möchte ich allen jungen Eltern sagen. Diese ersten 3 Lebensjahre sind mit die entscheidendsten im Leben eines Menschen. Vielleicht sind manche da, die verstehen wenig von Menschenführung oder so, aber ihr könnt mir vielleicht in der Natur folgen. Ihr wisst, dass es Obstbäume gibt, die man als Spaliere zieht und Obstbäume, die frei wachsen. Eigentlich kann man jeden Obstbaum zum Spalierbaum erziehen. Wenn ich jetzt zum Gärtner gehe und ich möchte einen schönen Spalier mit 6 Seitenästen, dann wird er mir sagen, hören Sie mal, ich habe einen vorbereitet, den können Sie mitnehmen. Wann hat er den vorbereitet? Im 2., 3. Jahr seines Wachstums hat er angefangen, indem er die Augen ausklaubte und haargenau 3 Augen rechts und 3 Augen links stehen ließ, damit es einen schönen Spalier gibt. Jetzt ist der Baum 5-jährig und jetzt verkauft er ihn mir. Ich kann nicht einen Freilandbaum nehmen, 5-jährig, und zum Spalier umerziehen. Das geht nicht, das ist schon zu spät. Das muss alles vorher fertig sein. Jetzt hat er aber nur so lange Äste stumm und die muss ich abschneiden, wenn ich ihn pflanze. Und muss die jetzt ziehen, aber ich kann nichts Neues mehr veranlagen. Die nächsten 5 Jahre kann ich nur ziehen, was veranlagt ist. Und genauso ist es in der Kindererziehung. In den ersten 3, 4 Jahren werden die Grundlagen, die Fundamente gelegt. Später wird nur noch aufgebaut auf diese Fundamente. Das ist ganz entscheidend. Das können wir gerade im Leben des Mose sehen. Die Schulzeit verbringt er am Hofe Pharaos. Das war eine gewaltige Zeit. Schlagen wir mal Apostelgeschichte 7 auf. Mose war ein hochgebildeter Mann, sprach mindestens 3 Sprachen und schrieb mindestens 3 Schriften. Gelehrte Ägypter, und er war ja am Hofe Pharaos einer der bestgebildeten Menschen Ägyptens, die Ägypter hatten ihre Hieroglyphenschrift und im Handel mit der damaligen Welt die assyrische Keilschrift. Das kann man aus den Funden, das sind keine Märchen, könnt ihr aus den Funden sofort nachweisen. Ein ägyptischer Kaufmann musste fähig sein, aus der assyrischen Keilschrift in Hieroglyphen zu übersetzen und umgekehrt von Hieroglyphen in Ägypten. Also der musste ägyptisch können und assyrisch können. Und dazu war er Israelit, der konnte also Hebräisch und schrieb Hebräisch. 3 Sprachen, 3 Schriften, die gar nicht so einfach sind, die nicht so verwandt sind wie Französisch, Englisch und Deutsch. Und jetzt hören wir in Apostelgeschichte 7, 22. Und Mose ward gelehrt, ihr könnt das 21 sehen, als er ausgesetzt ward, nahm ihn die Tochter Pharaos, zog ihn auf, ihr selbst, zu einem Sohn. Und Mose ward gelehrt in aller Weisheit der Ägypter und war mächtig in Werken und Worten. Als er 40 Jahre alt war, gedachte er zu sehen nach seinen Brüdern, den Kindern von Israel, und er sah einen Unrecht leiden. Da stand er bei, rächte den, dem Leid geschah, und erschlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Heil gebe, aber sie verstanden es nicht. Ach ja. Also die beste Schulbildung, die er bekommen konnte, am Hofe Pharaos. Jetzt war er 40-jährig. Die Geschichte sagt, dass er als 40-Jähriger, als General der ägyptischen Armee, eine Schlacht in Äthiopien geschlagen hat, siegreich. Also er war nicht nur schulisch gebildet, sondern er war militärisch, wahrscheinlich Oberbefehlshaber der ägyptischen Armee. War er jemand? Dieser 40-jährige Mann macht den Spaziergang und sieht, Kapitel 2, 2. Mose, Vers 11, zu den Zeiten, da Mose groß geworden war, wir wissen jetzt, wie alt er war, aus der Apostelgeschichte, die Bibel legt er die Bibel aus, er war also 40-jährig, ging er aus zu seinen Brüdern, sah ihre Last und war gewahr, dass ein Ägypter schlug seiner Brüder, der Hebräischen, einen. Und er wandte sich hin und her, und da er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und scharrte ihn in den Sand. Ah. Was sagt uns die Apostelgeschichte? Was wollte er an dieser Stelle eigentlich? Eine Revolution anzetteln, wie wir sie in den letzten Monaten in den Oststaaten im Dominoeffekt erlebt haben. Er meinte, ja, der General, der Sohn der Tochter Pharaos, der zweithöchste Mann im Staat Ägypten, wenn der nicht eine Revolution anzetteln könnte, das war doch der richtige Mann. Mose glaubte, ich werde mein Volk von der Sklaverei erlösen. Überlegt mal, er hätte es geschafft. Was für eine Predigt müsste dann 25 Mal durch die Bibel kommen, wenn der Auszug aus Ägypten kommt? Mose! Und wer würde verschwinden? Gott. Glaubt ihr, dass Gott sich die Ehre rauben lässt? Und was macht Gott über diesen 40-jährigen, eingebildeten Mann? Schüttelt den Kopf und sagt, Mose, ab in die Hochschule. Schafologie studieren. 40 Jahre. Mose wenn du meinst, hier, das schafft es. Mose, wenn du meinst, das schafft es, hier, Ade, nicht zu gebrauchen. Durch wen geschieht Erlösung? Durch Gott. Seht einmal, wie viel wird gemanagt in unseren Gemeinden. Wie schnell werden Gemeinden wie ein Verein behandelt. Vereinsdenken kehrt ein. Das sind die Vorstandssitzungen, bis tief in die Nacht hinein. Um 10:15, 11:30, 12:30, sagt einer, also Leute, langsam wird es Zeit, wer würde noch kurz beten? 4 Stunden haben gescheite Männer Pläne gemacht. Ja, weil man für die Gemeinde arbeitet, kommt noch ein kurzes Gebetlein am Schluss, bei dem sowieso keiner mehr richtig dabei ist, weil schon jeder auf dem Heimweg ist innerlich. Wo ist Gott? Jugendarbeit. Was wird da an Methoden alles angeschleppt? Da lernt man bei der Welt, wie man das machen muss. Und dann holt man weltliche Musik, dann holt man weltliches Gehabe in die Gemeinde hinein, damit man ein bisschen Trara da ist. Und was sagt Gott? Nee. Und wo bleiben die Bekehrten? Wo bleiben bei diesen Managern Herausforderungen an Menschen zum Glauben zu kommen und ihr Leben ganz dem Herrn zu weihen? Dann sagt man so in der Gemeinde, die Leute müssen sich alle noch ein zweites Mal bekehren. Die haben sich jetzt bekehrt von, jetzt müssen sie noch bekehren von. Weil sie nur in eine weltliche Sache hineingeschlittert sind mit christlichem Anstrich. Das ist die Not vieler Arbeiten. Da steht ein Mensch, der meint, fähig zu sein, etwas zu schaffen. Und Gott sagt zu ihm nein. Mose, dich kann ich nicht gebrauchen. Er ist 40 Jahre alt, wir gehen nur so weit, wie ich gerade hier zeige. Er ist Prinz. Er ist am Hofe Pharaos. Wir haben gesagt, er ist jemand geworden. Was meinen die, wie die Ägypter sich tief verneigt haben, wenn der Sohn der Tochter Pharaos über die Straßen ging? Er ist jemand geworden und er ist überzeugt, ich bin jemand, ich kann. Moment mal, geistliche Ziele werden nur über geistliche Methoden erreicht. Hör mal, Mose, deine Ziele sind zwar richtig, Israel zu erlösen, aber deine Wege sind falsch. Nein, nein. Und wo finden wir den Mose? Da heißt es in Vers 14, 15, es kam vor Pharao, der trachtete nach Mose, dass er ihn erwürgte, Mose aber floh vor Pharao und blieb im Lande Midian. Und dort fand er eine Frau, heiratete sie und war 40 Jahre Schafhirte. Jetzt ist er 80. Ein alter Mann. In der Wüste, und da können wir wirklich sagen, der ist niemand geworden. Ja, was ist das schon? Ein Schafhirte. Überlegt mal, ein so gelehrter Mann, ein General der ägyptischen siegreichen Armee, hütet Schafe. Das ist schon ein Abstieg. Aber in der Schule Gottes, was lernt er dort in der Schule Gottes? Ich kann nicht. Warum kann ich sagen, dass er das gelernt hat? Lesen wir in Kapitel 3, Vers 4. Da aber der Herr sah, dass Mose zum brennenden Busch ging, sprach er, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heiliges Land. Mose, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Mose, ich habe einen Plan. Ich will dich gebrauchen. Vers 10. gehe hin, ich will dich zu Pharao senden. Vers 11. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe? Stellt euch mal vor, das wäre 40 Jahre zuvor geschehen. Im Thronsaal am ägyptischen Hof. Gut dekorierte Brust des Generals Mose. Na Gott, du hast eine rasante Idee. Endlich kommst du auch auf den Gedanken. Vorbereitet bin ich gut. Wir starten gleich. Die Pläne sind schon fertig. Ja, so lesen wir doch in der Apostelgeschichte. Er meinte, dass Gott durch seine Hand Israel erlösen würde. Seine Hand. 40 Jahre später, was sagt er diesem Gott? Lieber Gott, kommt 40 Jahre zu spät. Verkalkt, zitterig, das ist nichts mehr für einen alten Opa. Er sagt zu Gott ganz einfach, wer bin ich? Was hat Mose gelernt in der Wüste? Meine Bildung? Nee. Meine Generalsuniform? Nee. Aber jetzt hat Gott ein anderes Problem. Und wisst ihr, es gibt nicht nur die eingebildeten Christen, die meinen, auf mich kommt's an. Es gibt auch die Nieten, und die sind zu Hunderten in unseren Gemeinden. Wenn eine Aufgabe auf sie zu... Nee, das kann ich nicht. Ach, ich bin ja so demütig. Also, wie kannst du nur auf mich kommen? Na, denk mal. Unmöglich. Sind das Gläubige? Schauen wir in Kapitel 3 hinein. Da sagt der Mose in Vers 11, wer bin ich? Vers 12 sagt der Herr, ich will mit dir sein. Mose, du bist zwar eine Null geworden, aber ich bin die große Eins. Ah, was für ein Wert. Na Mose, vielleicht bist du drei Nullen in deinen Augen. Du bist die große Eins. Merk dir, verkehrt ist und unbrauchbar, wer sagt, ich kann. Verkehrt und unbrauchbar ist aber auch der, der sagt, ich kann nicht. Denn du engst Gottes Möglichkeiten ein, indem du ihm sagst, nee. Je tiefer unsere Überzeugung, dass wir nichts sind, ist, und es mit dem Herrn wagen, desto größer wird die Auswirkung sein. Das könnt ihr mathematisch einfach hinschreiben. Setz eine Null, ich bin nichts. Setz den Herrn davor, eine Eins, dann sind es zehn. Setz drei Nullen, weil du wirklich überzeugt bist, ich bin gar nichts. Und setz eine Eins davor, das ist tausend. Je tiefer unsere Überzeugung, dass wir es nicht sind und nicht schaffen, ist, aber es mit dem Herrn wagen, desto gewaltiger wird die Macht Gottes in unserem Leben. Das ist das ganze Geheimnis. Und das ist die Lektion, die Gott mit diesem Mann Mose durchexerziert. Da sagt er in Vers, Kapitel 4, Vers 10, Mose sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin je und je nicht wohlberedt gewesen, auch nicht zu der Zeit, da du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der Herr sprach zu ihm, wer hat denn dem Menschen den Mund geschaffen? Wer hat dem Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? Gehe hin, ich will mit deinem Munde sein, ich will dich lehren, was du sagen sollst. Merken wir, wie der Herr sich dem Mose wirklich anbietet. Ich bin deine große Eins. Vers 13, Mose aber sprach, mein Herr, sende, welchen du willst. Weißt du, so habe ich auch geredet. Als ich auf der Uni war und der Herr mich rief, seinen Dienst näher? Ich nicht. Nein, nein. Und dann legte der Herr mich aufs Krankenlager. Dann lag ich der französischen Schweiz, fernab der Heimat, in einem Krankensaal mit 14 Betten. Ich war das Einzige, was belegt war, 13 leere. Meint ihr, was das Schöne ist, seelisch? Ja? Da lag ich in einem riesigen Saal. Da kommt der Herr Professor mit seinen Assistenten und Oberärzten und Schwestern. So eine ganze Corona ums Bett herum, Samstag. Alles in Französisch, das konnte ich mittlerweile, aber ist doch nicht die Herzenssprache. Schreien, beten, zählen tut der Mensch in seiner Muttersprache. Schreien musste ich noch nicht, obwohl es weh tat. Sagt er zu mir, Viva, am Montag werden Sie operiert. Sie müssen damit rechnen, dass Sie ein Augenlicht verlieren. Denn mein Mund und meine Backen waren weiter vorne als die Nase. Ja. Der arme Kerl, der weiß ja gar nicht, warum ich hier liege. Bin ja auf der Flucht vor Gott. Immer diese Eissäcke schön über dem Gesicht, essen konnte ich nicht. Sonntagmorgen, ganz allein in diesem Saal, sagte ich, Herr Jesus, ich gebe es auf, du bist mir zu stark geworden, ich bin bereit zu gehorchen, ich bin bereit zur Bibelschule zu gehen, ich bin bereit in deinen Dienst zu gehen. Hier, nimm mein Leben und wenn du mit ihm noch was anfangen kannst, es soll ganz dein sein. Am Montag stand der gleiche Herr, kopfschüttelnd in meinem Bett. Mittwoch bin ich mit meinem Köfferchen nach Hause gegangen. Weißt du, Gott hat Stufen genug, hinunterzusteigen, um sein Werkzeug gefügig zu machen. Schade, wenn Zeit vergeht. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich an die Hunderte von jungen Leuten, gerade in jenen Jahren, etwa 16 bis 22 denke, wo ich gewaltige Möglichkeiten hatte, für den Herrn zu wirken nach meiner Bekehrung und lebte ein Leben in der Welt als Christ mit 16 gläubig geworden. Ich habe viele, viele Tränen geweint über den verpassten Jahren, in denen Gott mein Leben hätte gebrauchen können, aber ich wollte nicht. Ich wollte mein Leben leben. Und so steht ein Mose da und sagt, Herr, du kannst schicken, wenn du willst. Da wurde der Herr zornig. So, Mose, und jetzt gehst du. Und jetzt geht er. Und was hat er jetzt gelernt? 40 Jahre lang, Führer des Volkes Israel. Gott muss für Mose alles werden. Und was sagt dieser alte Mann? Gott kann. Das ist die ganze Lektion. Mehr will Gott nicht. Wohl uns, wenn wir das mit 20 Jahren sagen. Ich kann nicht, aber Gott kann. Nur zu sagen, ich kann nicht, das schließt Gottes Möglichkeiten aus. Da geschieht gar nichts. Gott kann mich erst gebrauchen, wenn ich mich ihm zur Verfügung stelle. Das ist das ganze Geheimnis. Werkzeug, Mitarbeiter Gottes zu werden. Und so haben wir auf dieser Seite 3 eine ganz, ganz wichtige Lektion, die wir morgen früh, weil sie so wichtig ist, noch einmal aufgreifen und dann von dort Fortsetzung machen. Ich möchte dich nur noch fragen, kannst du dich auf diesem Bild des Werkzeuges, des Mitarbeiters wohlfinden? Wenn ja, bei wem? Okay, wir merken, da ist eine Entscheidung notwendig in unserem Leben. Jawohl, Herr, mir traue ich gar nichts zu, aber dir traue ich alles zu. Und wisst ihr, was das Größte ist, was wir ihm zutrauen und zutrauen müssen? Dass er es mit mir sogar schafft. Das ist das Allergrößte. Wollen wir beten. Jesus, wenn wir in dein Wort hineinhören und du hast gesagt, dass das Alte Testament von dir spricht. Und wenn wir in diese alten Geschichten hineinhören, dann sind sie so modern, dass sie direkt zu uns heute sprechen. Und das macht dein Wort. Danke, dass wir es haben. Danke, dass wir es in einer so gewaltigen Bildersprache vor uns haben. Und wir bitten dich jetzt, lass uns in diesen Tagen unsere Zeit auskaufen und öffne du uns die Augen für die Geschichten und ihre Bedeutung im Alten Testament. Arbeite in einer wunderbaren Weise an unseren Herzen. Lass uns Menschen sein, die Werkzeuge in deiner Hand sind und brauchbar für dich sind. Amen. Darf ich noch die Aufgaben geben? Wir haben noch anderthalb Minuten.